Wir leben in einer Zeit, in der Worte wieder schärfer werden, in der Ausgrenzung wieder lauter wird. Und vielleicht liegt genau darin unsere Aufgabe, zuzuhören, zu widersprechen, Haltung zu zeigen. Denn Erinnerung ist kein Blick zurück, es ist eine Entscheidung für die Zukunft. Mein heutiger Podcast-Gast ist Dr. Lorraine Nussbaum. Sie hat Verfolgung und Ausgrenzung erlebt. Sie hat ihre Heimat verlassen, ihre Sprache zurücklassen müssen, ihre Welt neu zusammengesetzt. Und sie hat es geschafft, sich ein Leben aufzubauen zwischen Erinnerung und Neubeginn. Zusammen mit Melissa Müller spreche ich mit Dr. Lorraine Nussbaum, die am 3. August dieses Jahres 99 Jahre alt wird. Wir sprechen über Antisemitismus, damals und heute, über Immigration und Identität, über die Beziehung zu Deutschland, über Verantwortung und ein bisschen auch über Anne Frank. Lorraine Nussbaum kennt Deutschland vor und nach der Katastrophe. Sie kennt die Niederlande als Zuflucht und Amerika als neue Heimat. Was bedeutet es, wenn das Land der Kindheit zum Ort der Bedrohung wird? Und was sagt uns ein langes Leben zwischen Deutschland und Amerika heute in einer Zeit, in der alte Muster und Verhaltensweisen wieder sichtbar werden, wenn Geschichten wieder politische Aktualität gewinnen? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab.
Liebe Lorraine Nussbaum, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ist es für Sie fein, dass wir auf dieses Interview auf Deutsch führen?
Das ist mir egal. Ich bin dreisprachig und habe immer drei Bälle, mit denen ich spiele.
Aber Deutsch ist nach wie vor vom Gefühl her Ihre Muttersprache?
Ja, in gewisser Hinsicht, obwohl ich mit Niederländisch aufgewachsen bin und eigentlich mich vielleicht im Niederländischen am wohlsten fühle, aber ich weiß nicht, alle drei Sprachen habe ich publiziert und so fühle ich mich zu Hause.
Sehr schön. Wenn Sie heute zurückblicken in Ihre Kindheit in Frankfurt am Main, als Hannelore Klein, welches Bild oder welcher Moment kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Gibt's Geräusche, Gerüche, an die Sie sich bis heute erinnern?
Ich erinnere mich an die Bockenheim-Anlage, in der wir gewohnt haben. Das war eine von den Anlagen, die früher zur Stadtmauer gehört haben, direkt in der Nähe vom Eschesheimer Turm. Und der Eschesheimer Turm war mir immer sehr lieb. Das ist die Nische, in der ich zu Hause war.
Wann haben Sie da das erste Mal mitbekommen, dass Sie anders sind und womöglich nicht mehr erwünscht sind in dieser, was Ihre Heimat war?
Ich habe mich eigentlich nie anders gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass diese ganze Idee, dass Juden keine Deutschen sind oder was immer, dass das ein Blödsinn ist. Ich habe es nie ernst genommen und nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie anders bin als die anderen Kinder.
Haben das Ihre Eltern auch von Ihnen ferngehalten?
Nö. Ja, nein, unsere Eltern haben uns nicht übermäßig beschützt. Nein, wir haben das in der Schule natürlich erfahren. Als wir getrennt wurden von den nicht-jüdischen Kindern, gab es eine Schulkameradin, ich weiß noch den Namen, Elfriede Kunz hieß sie, und die wollte nicht mehr mit mir zur Schule gehen. Das fand ich eine Kränkung. Aber da dachte ich, oh ja, gut, dann eben ohne Elfriede kann man auch leben. Und damit war der Fall zu Ende.
Und wann war es für Sie, Frau Nussbaum, so erkennbar, dass es jetzt wirklich ernst wird, dass es was ist, nicht nur, dass Elfriede nicht mehr mit Ihnen spielt, sondern dass da was schlummert, dass da was Gefährliches unterwegs ist?
Das hat man sehr schnell gemerkt, weil wir ja ausgesondert wurden und nicht mehr dazugehörten und an den Rand gedrängt wurden. Und das hat man schon sehr deutlich gespürt von 1933 ab, also von ab meinem siebten Lebensjahr. Ich war 6 Jahre alt.
Wenn Sie diese Parallelen zur damaligen Zeit zu heute ziehen, finden Sie, dass da ähnliche Mechanismen sind, weil der Antisemitismus ja leider immer noch sehr präsent ist in vielen Ländern. Merken Sie, da sind Parallelen oder gleiche Muster, gleiche Mechanismen?
Ja, was ich merke, ist, dass unser Präsident hier, der Trump, ein ausgesprochener ist. Und ob sich das nur in Antisemitismus äußert oder in Fremdenhass den Hass gegen andere Fremde, das ist mir dann eigentlich egal. Es ist einfach diese bornierte, selbstherrliche Politik, die furchtbar ist.
Was wird nach Ihrer Meinung denn vom Antisemitismus immer noch nicht richtig verstanden von den Menschen?
Ja, das ist nun schwierig zu sagen, weil das Land Israel nun einmal jetzt für die Juden steht und man kann sich gegen die israelische Politik wehren, das tue ich. Ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit der israelischen Politik, aber das macht mich nicht zum Antisemiten. Also, da muss man schön auseinanderhaken.
Können Sie sich an den Moment erinnern, in dem in Frankfurt für euch Kinder klar wurde, wir müssen jetzt gehen, wir müssen unsere Heimat zurücklassen?
Ja, das ging natürlich sukzessive. Verschiedene Familien haben zu verschiedenen Zeiten den Entschluss gefasst. Der Auszug aus Deutschland hat wohl gleich angefangen, 34, 35. Wir sind erst 36 aus Deutschland weg, Anfang 36. Aber da hatten wir schon stark das Gefühl, dass wir nicht mehr offiziell dazugehörten, dass man uns nicht wollte.
Und warum haben Ihre Eltern entschieden, nach Amsterdam zu gehen?
Weil meine Mutter hatte eine Tante in Amsterdam, meine Großmutter, die ja intereuropäische Sängerin war, hatte eine Schwester, die zum selben Quartett gehört hat und die war in Amsterdam verheiratet. Meine Mutter hatte diese Tante Lidi öfters besucht und kannte also Amsterdam schon. Das war wohl mit ein Grund. Und der andere Grund war, dass die Niederlande im Ersten Weltkrieg neutral geblieben sind. Und man hoffte, was immer geschieht, dass die Niederlande und die Schweiz neutral bleiben würden. Und man hat also aufs verkehrte Pferd gewettet, sozusagen.
Wenn Sie sich zurückversetzen in sich als Kind, was war schwerer für Sie, Deutschland zurückzulassen oder in dieser neuen, dann doch fremden Umgebung anzukommen?
Oh, ich habe mich sehr dafür interessiert, für die neue Umgebung, war sehr gespannt darauf. Und die Idee, eine neue Sprache zu lernen, hat mich also mit 8 Jahren auch schon fasziniert. Ich war sehr gespannt auf die Niederlande, muss ich sagen. Im Gegensatz zu meiner älteren Schwester, die einen Freundinnenkreis hinterließ aus ihrem Leben gerissen wurde. Mein Leben war noch nicht so, stand noch nicht so fest. Ich war noch ein junges Schulkind, dritte Schuljahr und hatte keine festen Bindungen. Die einzige Schulfreundin, die ich noch weiter in Gedanken verfolgt habe, war Lise Rothschild. Die Familie ging nach Südafrika. Also man wurde auseinandergerissen, das jedenfalls. Aber Deutschland als solches zu verlassen, das war keine Idee, die mir durch den Kopf ging.
Das heißt, das klingt so, als ob die Niederlande durchaus ganz schnell eine neue Heimat für Sie.
Oh, ja, wir haben uns in den Niederlanden sehr wohl gefühlt. Erstens bekamen wir Fahrräder, konnten uns überall hin bewegen, ohne Eltern. Wir hatten nie ein Auto und hatten eigentlich viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten in Amsterdam als in Frankfurt, weil man eben mit dem Fahrrad alles erreichen konnte. Und das war sehr schön. Und in unserer Schule, das war in einer Gegend, wo sehr viele der amerikanischen Familien sich niedergelassen hatten. In meiner Klasse war es vielleicht ein Drittel etwas Emigrantenkinder, aber wir haben alle sofort Niederländisch gelernt und wurden auch im Allgemeinen sehr positiv aufgenommen. Man hat sich nicht irgendwie gegen uns gestellt.
Sie haben mal erzählt, dass sich so die Rolle zwischen Eltern und Kindern doch sehr verändert hat in den Niederlanden, also zwischen Ihren Eltern und vergleichbaren Eltern und deren Kindern.
Ja, das ist etwas, was irgendwie nach meiner Idee zu wenig beachtet wird. Das ist die Verschiebung in der Familie. Wenn die Kinder die neue Sprache viel schneller lernen und die Eltern die Kinder fragen müssen, wie sagt man das? Oder wir sagen, das kannst du nicht sagen und so weiter. Das hat die Familienverhältnisse merkbar verändert und demokratisiert, was mir sehr recht war.
Und da gibt's ja auch genug Parallelen zu heute, nicht? Das hat man ja auch immer wieder heute, dass Kinder von Immigranten sehr viel schneller integrieren und ihren Eltern helfen müssen, da sich zurechtzufinden.
Ja. Das habe ich am Flughafen, in Amsterdam beobachtet. Da war ein junges türkisches Kind mit ihrem Vater und das Mädchen hat die Bestellung gemacht und der Vater war vollkommen auf die Tochter angewiesen. Das kam mir sehr bekannt vor.
Im Verlauf der 30er Jahre gab es dann doch Überlegungen, noch weiterzuziehen oder haben sich Ihre Eltern und Sie sich als Familie weiterhin sicher gefühlt in den Niederlanden? Oder wollten Sie schon, Sie haben ja gesehen, viele Familien versuchen, aus Europa wegzukommen. War das für Sie auch ein Thema?
Wenn es ein Thema war, dann wurde es nicht mit uns besprochen. Wir sagten, dass wir den Krieg oder was immer geschieht, in den Niederlanden aussitzen würden. Dass die Niederlande wie im Ersten Weltkrieg aus einem eventuellen Krieg herausbleiben würden und neutral bleiben würden. Aber dem war nicht so. Und ich weiß nur, dass mein Vater mehr oder weniger in letzter Minute, wahrscheinlich schon nach dem deutschen Einmarsch in Polen, versucht hat, unsere Familie nach Uruguay zu retten. Aber das war zu spät. Das ging nicht.
Sie haben Ihren späteren Mann kennengelernt, da waren Sie 12.
Schon 13. Familie Nussbaum, der Vater Nussbaum war in Frankfurt Apotheker gewesen und die haben sich in Amsterdam eine Drogerie aufgebaut, bei uns im selben Block, direkt um die Ecke. Und der Vater Nussbaum spielte Geige und sang im selben Chor wie meine Mutter in Frankfurt. Und der Sohn Rudi also spielte Klavier und es war eigentlich die Kammermusik, die beiden Familien zusammengebracht hat.
Und wussten Sie schon mit 13, das ist mein Lebensmensch?
Nein, ich war vielleicht ein bisschen frühreif, aber nicht so. Nein. Aber natürlich hat mich fasziniert, dass mir überhaupt jemand zugehört hat und dass ich vorgenommen wurde von jemandem, der doch mit seinen 5,5 Jahren älter für mich schon ein ganz großer Mensch war, während ich deutlich noch ein Kind war. Das hat mir wahrscheinlich geschmeichelt, das nehme ich so an. Jedenfalls die einschneidende Erfahrung war, dass meine Mutter zum Glück sehr liberal war, als Rudi und sein Freund Rolf vorschlugen, dass wir zwei Wochen auf einem jüdischen Bauernhof Ferien machen würden, hatten meine Eltern nichts dagegen, eben weil meine Mutter ein Wandervogel gewesen war und also auch die Idee, dass junge Leute in der Natur sich am besten entwickeln, da hat ihr sehr eingeleuchtet und sie war das also auch unterstützt.
Und wann war das dann?
Das war der Sommer 1940, also schon nachdem die Deutschen in die Niederlanden einmarschiert waren.
Und dann haben Sie ihn ja erstmal aus den Augen verloren, vermutlich. Oder wussten Sie?
Nein, ich habe ihn nie aus den Augen verloren.
Sie wussten, wo er versteckt ist und wie?
Ja, ich war seine Liaison, ich war seine Verbindungsperson.
Ach so, also bei wo?
Nein, ich habe nie aus den Augen verloren. Aber in dem Moment war er ja noch nicht versteckt, da war er noch zu Hause und war auf der Maschinistenschule, Schiffsmaschinistenschule, hatte die Hoffnung, dass er als Schiffsmaschinist eventuell aus Europa herauskommen konnte. Und jedenfalls hat er da sehr fest gearbeitet und war ein ausgezeichneter Schüler. Und ich bin oft rüber zu den Nussbaums und der war immer beschäftigt mit seinen Aufgaben, die er sehr schön erledigt hat. Ich war beeindruckt von seinen schönen, sauberen Zeichnungen, die zu seinen Aufgaben gehörten. Und ich war nie sehr sauber in meinen Zeichnungen. Also davon war ich sehr, sehr beeindruckt. Ja.
Und dann haben Sie unmittelbar nach dem Krieg geheiratet, nicht?
Unmittelbar, nein. Es hängt von der Definition der Zeit ab. Wir haben im Oktober 1947 geheiratet. Also das ist noch gut 2 Jahre nach Kriegsende.
Und haben dann relativ bald gemeinsam Europa mehr oder weniger für immer verlassen.
Rudi hat inzwischen seinen Doktor gemacht. Das muss man sich vorstellen, als der Krieg vorbei war, 1945, war er 23 und hatte noch kein Schuldiplom, kein Abgangszeugnis, konnte also nicht studieren. Er ist also mit seinen 23 Jahren, hat er sich auf die Schulbank gesetzt und das letzte Schuljahr gemacht. Während ich, die 5 Jahre jünger bin, meine Mittelschule schon hinter mir hatte. Er hat also sein Schuldiplom gemacht und angefangen zu studieren. Und sein Onkel und Tante, die kinderlos in Südafrika lebten, haben sehr großzügig ihm ein monatliches Stipendium geschenkt, sodass er also nicht irgendwie sich arbeiten musste, um zu studieren. Und da hat er also im schnellsten Tempo die Physik studiert. Und, ursprünglich sollte es Chemie sein, denn Onkel und Tante wollten, dass er nach Südafrika kommt und da die Ölfarbenfabrik übernimmt. Er ist nach Südafrika eingeladen worden und war entsetzt über die Rassenpolitik in Südafrika. Deswegen habe ich in Europa überlebt, dass sie eine neue Rassengesellschaft eingewöhnen soll. Nie und nimmer mehr. Also Südafrika kam für ihn nicht in Frage. Die Farbenfabrik kam für ihn nicht in Frage. Und dann hat er sich entschlossen, statt Chemie Physik zu studieren, weil das mehr interessiert hat.
Und als Sie dann Anfang der 50er Jahre zusammen nach Amerika gegangen sind, war das ein Dream coming true?
Aber nein, warum? Was habe ich mit Amerika zu tun? Nein, wir waren im Jahr 50, 56, hatte mein Mann ein Angebot als Postdoc in Indiana, in Bloomington, Indiana, ein Jahr zu arbeiten. Wir sind also für ein Jahr in die Vereinigten Staaten. Und wir beiden Söhne, Tochter war noch nicht geboren, hat es sehr gut hier in Amerika gefallen. Und vor allen Dingen auch, weil die Leute zwar im politischen Sinn sehr unwissend waren, aber im menschlichen Sinn sehr freundlich, hilfsbereit und großzügig. Und die Kinder haben sich also sehr wohl gefühlt in Indiana. Wir sind dann zurück nach Europa. Mein Mann hatte sein nächster Posten war in Genf, bei der CERN, dem Europäischen Laboratorium. Und der Unterschied zwischen der Haltung der Amerikaner, die wir in Bloomington angetroffen haben, und der Leute in Genf, die natürlich von Ausländern überschwemmt werden und die sich sehr abweisend, sehr, sehr abweisend, nicht nur uns gegenüber, sondern typisch ist, das muss man sich vorstellen. Der älteste Sohn ging ins dritte Schuljahr da, hat sehr schnell Französisch gelernt. Und am Ende des Schuljahres war dann eine kleine Feier, um den Übergang ins nächste Jahr zu feiern. Und da hieß es also wirklich, die Zahlen stimmen nicht, aber sagen wir mal, 150 Kinder hätten das geschafft, ins nächste Schuljahr zu kommen. Und 70 Swiss Federal, also Schweizer Kinder aus anderen Kantons, und dann noch 15 Étrangers. Also man wurde bestimmt erstmal die Genfer haben untereinander, das war eine Kategorie, die anderen Schweizer, ja, und dann die Ausländer. Und das war also, in der Schweiz hätten wir uns nicht einleben können, weil man uns nicht hätte einleben lassen. Ich wäre ganz gerne, als wir dann entscheiden mussten, wo wir uns bleiben, niederlassen, weil der zweite Sohn nicht so flexibel war wie der älteste. Der musste etwas mehr Ruhe haben, um zu gedeihen. Ich hätte mich ganz gerne wieder in den Niederlanden niedergelassen. Das war mehr oder weniger meine Heimat. Aber Rudi hatte Angst, dass man in den Niederlanden weniger als in der Schweiz, aber immerhin doch merkbar seinen deutschen Akzent bemerkte und kommerziell Kommentare gegeben hat. Und das wollte er nicht.
Aber war das mehr der deutsche Akzent,
ja,
sozusagen als deutscher Aggressor und nicht sein Judentum?
Oh nein, ganz und gar nicht. Mit Judentum absolut nichts zu tun. Das war, man hatte einen gründlichen Hass gegen alles Deutsche in den Niederlanden, aus verständlichen Gründen. Und Rudi wollte nicht damit belastet werden. Und in Amerika wäre das nicht vorgekommen. Ob man mit Akzent spricht oder nicht, die Leute sind hilfsbereit und sind höchstens ein bisschen oberflächlich neugierig, wo der Akzent herkommt, aber sonst lassen sie einen in Ruhe und fühlen sich nicht dringend besser oder ja, lassen einen also existieren. Und das hat uns in Amerika eigentlich sehr gut gefallen.
Wann sind Sie dann zurück nach Amerika gegangen, Frau Nussbaum?
Migriert sind wir 1957.
Mhm.
Aber das haben wir nicht als Emigration empfunden, sondern im Gegenteil. Mein Mann war Physiker, Kernphysiker, und das war das Jahr von Sputnik. Komm, helf uns gegen die Russen, komm! Also das war eine andere Atmosphäre als, sagen wir, in 38, wenn der liebend gerne nach Amerika gekommen wäre, aber keine Chance gehabt hätte als syndischer Emigrant. Mhm. Mal sehen, wie verrückt die Welt ist, wirklich.
Mhm. Haben Sie sich dann in den Vereinigten Staaten schnell zu Hause gefühlt, als Sie 57 rübergegangen sind?
Ach ja. Soweit man sich je zu Hause fühlt, wenn man eigentlich Weltbürger ist und einigermaßen entwurzeltes Dasein lebt.
Mhm.
Ich lebe hier und es gibt hier viel Gutes und Schönes, und es gibt aber auch im Moment speziell sehr viel Hässliches.
Mhm. Wie geht es Ihnen jetzt so mit Ihrem jüdischen Glauben in den USA? Fühlen Sie sich?
Der jüdische Glauben, der war nie so tief. Ich bin ja aus einer gemischten Familie. Die Mutter meiner Mutter war katholisch in Teschen, in was jetzt Polen ist, also in Österreich geboren. Und wir von eh und je haben wir zu Hause Hanukkah gefeiert und dann sind wir runter zur Omi und haben Weihnachten gefeiert. Wir waren immer sehr ökumenisch. Fest ist da, damit man mit der Familie und Freunden feiert. Und der Anlass ist eigentlich eher nebensächlich, jedenfalls für mich.
Ja, ist auch charmant. Und als junger Mensch feiert man gerne und dann auch jetzt feiern. Ich denke, Sie werden jetzt auch noch gerne feiern. Oder wie ist es jetzt für Sie? Was feiern Sie jetzt eher? Hanukkah oder Weihnachten? Oder?
Wir feiern Weihnachten mit der Familie und vor allen Dingen feiern wir den niederländischen St. Nikolaus. Der ist uns sehr wichtig und die beiden Söhne kennen alle St. Nikolaus-Lieder, die wir jedes Jahr absingen. Und die amerikanischen Schwiegerkinder und Enkelkinder wissen genug davon, dass sie mitmachen. Das ist, also wenn es Familienfeier, dann ist St. Nikolaus unsere Feier. Ohne jegliche religiöse Hintergründe eigentlich.
Wenn Sie jetzt so auf Deutschland blicken, jetzt so im Moment oder auch in Ihrer Vergangenheit, was fühlen Sie so? Haben Sie ein besonders warmes Gefühl oder eher ein ablehnendes?
Ich habe sehr schöne Erinnerungen an unsere Sonntagsausflüge in den Taunus. Der Taunus hat uns in Amsterdam sehr gefehlt, denn was sich da an der Schur bot, war eher gezähmt und nicht so anspruchsvoll. Also der Taunus hat uns sehr gefehlt und ich bin sehr froh, dass wir in einer Gegend gezogen sind, hier in den Vereinigten Staaten, wo also Wälder und Berge dazugehören, wenn auch wichtiger, obwohl ich jetzt nicht mehr wandern kann. Wir haben 3 Monate, glaube ich, in München gelebt, vor vielen Jahren. Und das war, ja, wir waren empfindlich für Anzeichen von Neonazismus, aber in unserer Umgebung hat es sich nicht gezeigt. Also habe ich keine negativen Erinnerungen. Das ist nur kurios. Erst, wir sind von Hamburg durch Deutschland, also Nord nach Süden gefahren. Und irgendjemand in Hamburg, der sprach von der unschönen Zeit. Das hatte ich nie gehört. Das fand ich einen kuriosen Ausdruck.
Mhm. Der ist allerdings kurios, das kann man schon sagen.
Wann sind Sie zum ersten Mal zurückgekommen nach Deutschland?
Da hat meine Großmutter noch gelebt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich habe im Moment keinen Anhaltspunkt.
Und mit welchen Gefühlen und welchen Vorbehalten sind Sie damals gekommen? Das war ja sicher eine bestimmte Überwindung.
Wir sind eigentlich, weil meine Großmutter, die nicht typische Großmutter, wollte nach Rennertehausen, wo ihr Mann her war. Rennertehausen ist, glaube ich, in der Nähe von Marburg, wenn ich das immer. Ich mich richtig entsinne. Und wir wollten haben also die Omi nach Rheinhessen gebracht, und weil sie da gerne noch Leute sprechen wollte. Und da waren wir noch sehr zögerlich. Das war, bevor wir in nach Amerika umgesiedelt sind. Das muss also war vor 1957, ich weiß nicht mehr genau. Da waren wir noch sehr zögerlich, muss ich sagen. Dann hatten wir aber das große Glück, dass wir in Osnabrück so eine neue Freundschaft geschlossen hatten mit einem Kinderarzt und seiner Gattin, die uns, also als es war Liebe auf den ersten Blick, wir waren da immer willkommen und haben uns da wirklich zu Hause gefühlt. Und das war ein kleiner Ort außerhalb von Osnabrück, Georgsmarienhütte heißt der. Und bei den Mucks waren wir also wirklich zu Hause. Die Nina Muck, die älteste Tochter im Haushalt, war genauso alt wie unsere älteste Enkeltochter. Und die beiden Mädchen haben Austausch gemacht. Nina ist nach Seattle gekommen für 3 Monate und Robin, unsere Enkeltochter, 3 Monate in Georgsmarienhütte. Und das war sehr schön. Und das da waren wir also wirklich ja, befreundet. Und der politische Hintergrund war nur Hintergrund. Wir waren nicht irgendwie akut und hat uns nicht irgendwie gestört.
Würden Sie sagen, dass dieser private Kontakt stellvertretend für Ihre Versöhnung mit Deutschland war?
Ja,
kann man das
ja,
so sagen?
Der private Kontakt mit der Familie Muck war emotionell, gefühlsmäßig die Brücke, über die wir also hin und her gehen konnten, ohne uns immer wieder zu fragen, was die Deutschen getan haben. Ich war in Deutschland eingeladen von der Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam als ihr Gast, weil ich mich eingesetzt habe für die Tatsache, dass Otto Frank, so gern ich ihn mochte, und ich mochte ihn wirklich gern, sich vergriffen hat daran, an das Tagebuch die beiden Versionen zu mischen und also nicht so weit wie möglich die ihre letzte Version publiziert hat, sondern eingemischt, wie es ihm gefiel oder wie es ihm richtig vorkam. Und das habe ich ihm nicht übel genommen, aber ich habe mich sehr dagegen gewehrt und immer zu den Leuten in Amsterdam bei der Anne Frank Stiftung gesagt, eigentlich sollte man doch publizieren, was Anne publizieren wollte. das sind nur 15 Jahre alt, hat überhaupt nichts damit zu tun. Sie ist die Autorin. Und schließlich hat man das getan. Und da hat man mich freundlicherweise eingeladen, als das Buch also zur Taufe gehoben wurde in Berlin. Dadurch war ich also 2019 nochmal in Berlin.
Da waren Sie in den größten Talkshows des Landes zu sehen. Sie wurden sogar von der Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Bedeutet Ihnen das etwas Besonderes? Haben Sie daran besondere Erinnerungen und hat das zu Ihrem Verhältnis, mit Ihrem Verhältnis zu Deutschland etwas zu tun oder etwas
bei Ihnen? Nein, das hat damit zu tun. Ich fand das interessant. Ich meine, ich habe allgemein bin ich nicht mit Berühmtheiten im engen Verkehr und das, ich habe einfach mitgemacht aus Neugierde und fand das sehr, sehr nett. Und ich fand auch Frau Merkel sehr sympathisch, muss ich sagen. Dass ich mich dadurch besonders verehrt gefühlt habe. Nein, eigentlich nicht.
Was ging Ihnen damals durch Ihren Kopf und durch Ihr Herz auch?
Nein, ich fand das nur sehr schön, dass die Verbindung irgendwie durch andere Formen zustande gekommen war. Das fand ich eine leichte Ironie, sagen wir, und kurios und weiterlich. Ich meine, ich bin mir selber nicht respektabler geworden, weil ich die Hand von der deutschen Premiere geschüttelt habe. Das nicht.
Lorin, Sie sind eine der wenigen, vielleicht sogar die letzte noch lebende Person, die Anne Frank persönlich gekannt hat und über sie erzählen kann. Und besonders an ihrer Rolle ist, dass sie sowohl als Zeitzeugin als auch als Literaturwissenschaftlerin, die sich weltweit einen Ruf als exzellente Kennerin der Tagebücher von Anne Frank erworben hat, über Anne Frank sprechen können, also in dieser Doppelrolle. Meine Frage ist, wie hat sich die Bedeutung von Anne Frank im Lauf der Jahrzehnte verändert und welche Rolle kann sie künftig übernehmen, um die Erinnerung an die Shoah lebendig zu halten?
Eine sehr komplexe Frage. Also, ich mache es reicht. Für mich ist es wichtig, dass wir einen Teenager lesen und ihre Gedanken lesen. Ich finde, auch wenn ich die jungen Leute hier gegenüber von der Highschool zur Schule gehen sehe und nach Hause gehen sehe, ich fühle mich immer ein bisschen schuldig dieser Teenage-Generation gegenüber. Wir, die Eltern, haben das ist im Jiddisch, diese Situation vermasselt. Die Kinder müssen es austragen. Und ich finde im Allgemeinen, dass man Teenagers irgendwie nicht richtig behandelt. Ich finde, dass man sie ernster nehmen soll. Man verlangt allerhand von ihnen und nimmt sie dann wie Vater Frank nicht ernst, weil sie ja nur noch 15 Jahre alt war. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich mich verantwortlich gefühlt für Rudi, der war ein Versteck, und sehr stark verantwortlich für meine Familie. Ich bin diejenige gewesen, die zweimal auf eine Hungertour gefahren ist und versucht hat, Lebensmittel für die Familie zu organisieren. Ich habe wirklich Verantwortung auf mich genommen. Und das soll man ernst nehmen. Das kann man nicht einfach dahin nehmen und sagen, sie ist ja nur 16. Das fand ich immer sehr ungerecht. Und infolgedessen, wenn ich über Anne Frank spreche, hebe ich das immer hervor, dass wir eigentlich im Allgemeinen hier auch Teenagers auf eine Art und Weise behandeln, die die Begrenzung der Erwachsenen zeigt, aber nicht wirklich den jungen Leuten gerecht wird. Das ist mir eine ziemlich wichtige Angelegenheit und deswegen, das war eigentlich mit der Hauptgrund, warum ich über Anne Frank spreche. Viel weniger jüdisches Schicksal als junger Mensch.
Was wünschen Sie sich denn für die jungen Menschen heute, Frau Nussbaum?
Für die jungen Menschen wünsche ich, dass es eine wirkliche Offenheit, dass man ihnen erlaubt und sie ermutigt, ihre Träume, ihre Ideale, ihre Bedenken zu äußern und als Erwachsener zuhört und sieht, wie man ihnen entgegenkommen kann und ihre Maßstäbe ernst nimmt. Das geschieht eigentlich im Allgemeinen nicht. Das wäre, glaube ich, wichtig.
Ja.
Hier und überall.
Und wenn Sie den jungen Menschen aus Ihrem Leben etwas mitgeben könnten, so eine Art Botschaft, was würden Sie den jungen Menschen sagen?
Ganz einfach, tut euer Bestes. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Seid ehrlich euch selber gegenüber, macht euch nichts vor. Aber tut euer Bestes, das ist die Hauptregel.
Gibt es etwas, was Ihnen gerade Sorgen bereitet, Frau Nussbaum?
Ja, Herr Trump und die Politik hier.
Wie gehen Sie damit für sich um, mit dieser Sorge?
Ach, ich habe Glück in unserem Haus, obwohl wir also alle Senioren sind. Wir demonstrieren jede Woche eine Stunde an der Straßenecke mit Schildern. Und das mache ich natürlich mit. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ich habe auch schon mal Leserbriefe geschrieben, aber in letzter Zeit nicht. Ja, eigentlich Entrüstung äußern über was dann geschieht. Das tun wir also hier im Haus zum Glück. Einer gewissen Begeisterung, sagen wir mal. Ja.
Gibt es noch etwas, was Sie wütend macht, wo Sie sagen, da bin ich jetzt wirklich zornig drüber?
Na, ich weiß nicht. Ich weiß nur, als die letzten Wahlen hier waren, also das war jetzt 24, ne? Wurde mir ganz klar, ob der Trump nun gewählt wird oder nicht, wir sitzen in der Misere. Denn wenn er nicht gewählt wird, dann macht er wieder Lärm, dass irgendwie die Wahlen nicht ehrlich waren. Und dann haben wir da Schwierigkeiten. Wenn er wohl gewählt wird, was geschehen ist, haben wir auch Schwierigkeiten. Also man konnte nicht gewinnen. Und das finde ich sehr traurig.
Mm. Gibt es etwas, was Ihnen gerade Mut macht und Zuversicht schenkt?
Mut dazu. Ich wünschte, ich hätte etwas, um der Welt mitzugeben. Nein, ich komme nicht weiter, dass man sich immer nur Mühe geben kann und vor allen Dingen sich selber gegenüber ehrlich sein muss. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich kein Probatmittel. Leider nicht. Nein. Sie haben sich wahrscheinlich mehr Weisheit von mir erhofft, aber die habe ich leider nicht.
Habe ich Ihnen oder haben wir Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Frau Nussbaum, die Sie gerne beantwortet hätte?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde Ihre Idee, dass man sich auch quer durch die Generationen unterhalten soll und einander zuhören soll, das finde ich sehr wichtig. Da bin ich sehr froh, dass Sie das tun.
Dankeschön. Ja, das ist, denke ich, das Essentielle. Das ist das, was Sie vorher auch angesprochen haben, sich gegenseitig auch zuhören. So wie wir den Jungen zuhören müssen, finde ich, müssen wir auch den Älteren zuhören.
Ja, ja. Und sich eingestehen, dass die menschliche Situation eine sehr prekäre ist eigentlich. Unsere Welt ist in einer prekären Situation und die Menschen nochmal obendrein.
Ja, es ist, wenn man an die Zukunft denkt, auch beängstigend, so wie Sie es vorher gesagt haben. Und wenn ich bei mir manchmal reflektiere, ich bin manchmal wütend, dass ich denke, verdammt nochmal, warum kriegen wir das nicht hin, wir Menschen?
Ja.
Melissa, möchtest du noch eine Frage stellen?
Ja, ich würde gern nochmal so ganz konkret fragen, weil das so eine umstrittene Meinung ist es ja nicht, aber Situation ist auch quer durch die Gesellschaften sozusagen, quer durch die Wissenschaften. Würden Sie unsere Situation jetzt in gewisser Weise mit der Situation 1933, der politischen vergleichen, oder ist das unlauter Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, das ist leider wohl vergleichbar. Also Trump und seine Leute, das sind schon wirklich Nazis. Und das ist leider sehr vergleichbar. Was man dagegen tun kann, da habe ich leider kein Probatmittel. Aber ich wollte unbedingt auch sagen, weil mir das eben einfällt, etwas, was man sich vielleicht in Deutschland nicht so klar macht. Also ich weiß nicht, ob mein Minister das jetzt hier mitbekommt. Also haben Sie irgendein Auto einmal hupen hören? Ja, die Leute sind ruhig. Also hier werden die Kinder oft mit dem Auto zur Schule gebracht und ich habe eine Highschool gegenüber. Ich höre niemals eine Autohupe. Die Leute warten und lassen einander vorgehen. Es ist eine gewisse, ja, fast schon wie ein Tanz. Man wartet, man gibt einander genug Lebensraum und man hast nicht Ellenbogen am Auto. Es ist unglaublich, wie zuvorkommen die Leute sind eigentlich. Und das ist eine gute Qualität, die man fördern sollte. Dass man sich in andere Leute hineindenkt und sagt, ja, gut, ich will jetzt weiterfahren, aber da muss halt jemand aussteigen. Also warte ich und dass man das mit hineinkalkuliert. Das finde ich sehr, sehr schön. Da kann man unbedingt lernen von den Leuten hier.
Und ist das speziell für diese Stadt, dieses Bundesland, das demokratisch ist, weil der Präsident ermutigt ja die Menschen genau zum Gegenteil, nicht? Ja. Zur Rücksichtslosigkeit, zu ich zuerst, die anderen sind mir egal. Das ist nicht, was Sie erleben, aber das ist, was von oben sozusagen propagiert wird.
Hier ist ein gewisser innerer Anstand, der ermutigend ist. Und wenn der uns nicht über die Runden bringt, dann weiß ich nicht, was uns helfen kann. Und auch hier im Haus, also die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen, ist etwas, ja, Positives im Kontakt zwischen Menschen. Und eben auch im Verkehr, das finde ich das einzig Positive, was ich sehen kann. Und das sollte man kultivieren, glaube ich.
Das heißt, wir glauben daran und vertrauen darauf, dass das Gute im Menschen eigentlich Bestand hat. Dass es nicht
es hat Bestand, es muss aber gefördert werden. Und das, daran fehlt es oft. Es wird nicht genug gefördert. Die Idee von Nummer eins, die ich auch im Sport verpönt finde, das immer gewinnen müssen. Man sagt, Sport sei gut für den Gemeinschaftsgeist, aber ich bin nicht so überzeugt davon. Es wird nicht nach meinem Bedürfnis nicht genug Sport betrieben zur Freude, weil man seine Muskeln braucht, sondern um Nummer eins zu sein. Diese Nummer eins sein zu müssen, finde ich verpönt eigentlich.
Ja, es ist mehr der Wettkampf und weniger der olympische Geist, wie man häufig sagt.
Ja, genau. Gut formuliert, ja.
Ja, ein Beispiel dafür, dass man als Bürger seine demokratischen Möglichkeiten wahrnehmen kann und seine Meinung äußern kann und in der Gruppe auch vielleicht sich weniger ängstigen muss, wenn man seine Meinung äußert und dann eben an den Straßenrand stellt und protestiert.
Ja.
Und denken Sie, dass das genug passiert oder möchten Sie den Menschen dazu ermutigen, sich das auch zu trauen und einfach mehr Verantwortung?
Ich würde gerne Leute ermutigen, sich den Trump nicht nur zu erleiden, sondern sich gegen ihn und seine Leute zu wehren. Doch schon, ja. Ja, es gibt doch demnächst wieder eine große Demonstration und wir werden uns hier im Kleinen auch dann beteiligen. Doch, man soll sich äußern, man soll laut Nein sagen, wo Nein das richtige Wort ist. Und sich nicht frühzeitig gewonnen geben, das sollte man nicht tun.
Das lehrt nun auch die Geschichte, nicht?
Ja, das lehrt die Geschichte. Und das sind wir auch wieder den jungen Leuten gegenüber verpflichtet. Wir haben sie ja in die Welt gesetzt und in einer Katastrophe zu hinterlassen ist sehr unfair, kann man nur sagen.
Frau Nussbaum, vielen herzlichen Dank erstmal für Ihr Vertrauen und dann auch für Ihre Bereitschaft, Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Mir hat es unwahrscheinlich viel bedeutet, dass Sie jetzt mit uns gesprochen haben. Daher mein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie das möglich gemacht haben. Bleiben Sie auf jeden Fall so, wie Sie sind und behütet und schauen Sie auf sich. Und ich finde das wunderbar, auch mit Ihrer Art zu demonstrieren montags. Frau Nussbaum, ich mache am Ende von den Podcasts immer so eine Art Kaleidoskop, so nenne ich es. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und der Podcast-Gast versucht, den Satz zu Ende zu bringen. Das muss grammatikalisch nicht richtig sein, aber bei Ihnen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass er grammatikalisch richtig sein wird, der Satz. Sind Sie bereit? Ich habe mir bei Ihnen mal vier Stichworte herausgepickt. Die würde ich Ihnen sagen und Sie dürfen sich spontan überlegen, was Ihnen so intuitiv durch Herz und Hirn wandert, wie Sie meinen Satz zu Ende bringen wollen.
Wenn mir was einfällt, werden wir sehen.
Genau, machen wir. Gut, dann fange ich an. Vergangenheit.
Was fällt mir was? Das wird bitte Vergangenheit. Das sind die ganz Vergangenes.
Zukunft.
Die große Frage. Gibt es eine Zukunft für die Menschheit?
Mensch. Sein.
Mensch sein. Immer wieder aufs Neue versuchen, es richtig zu machen.
Es ist an der Zeit,
die Dinge klar zu sehen.
Das war's. Vielen lieben Dank, Frau Nussbaum. Das war mein kleines Kaleidoskop. Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?